yo. Oh, nee, nee. Oh, scheiße. Scheiße, die Bullen. Ja.
Wissen Sie schon, wie schnell Sie gefahren sind?
Mindestens... wissen Sie
es? 30.
30.
Viel zu... Zeigen Sie mir Ihre Papiere.
Papers?
Ja, Ihre Papiere. Nein, nicht Papers. Ihre Papiere. Ihre
Wollen Sie sich eine, soll ich Ihnen eine drehen?
Auto.
Ach so.
Auto, Gebrauchsanleitung. Was haben wir noch?
Weiß ich nicht, ob ich dabei habe.
Praktische.
Führerschein habe ich keinen. Habe ich nicht dabei.
Ja. Sie müssen einen Führerschein mitnehmen.
Nee, habe ich.
Na gut, was haben Sie denn?
Ich habe einen. Ich habe einen Führerschein.
Ja, aber dann geben Sie...
Aber nicht dabei.
Ja, dann geben Sie mir irgendwas zum Ende.
Aber ich habe wirklich einen gemacht.
Jetzt geben Sie mir einen Geldbeutel, Sie Schwein. Werden wir schon was finden hier. Aha. Was ist denn Attack?
Soll ich
das
Ihnen...
Wieder für ein, bestimmt
das ist Attack.
Bestimmt ein Schweinkram.
Hier ist noch der Fahrzeugschein.
Okay, also Naturschutzbund, Bundesamt für Freizeitforschung... Sie haben ja nichts zum Ausweisen, Sie sind ja furchtbar. Ah, hier.
Wollen Sie auch eins?
Das ist so eine Unverschämtheit. Aha, Kids Club. Herr...
Das ist der Knacks Club.
Kids Club. Silberkarte. Sie sind ja...
Ich bin Junior-Sparer. Ja. Na und, ist das verboten?
Nein,
ist das illegal?
Nein, nicht. Entschuldigung, Herr Logi. Entschuldigen Sie.
Unverschämt.
Ich lasse Sie natürlich weiterfahren. Jetzt habe ich natürlich... Eine Frage, wie haben Sie denn das geschafft, eine Silberkarte im Junior-Club zu bekommen?
Ich habe jeden Cent auf die Seite gelegt.
Wow.
Nee, ich habe einfach viel gespart.
Warten Sie. Jeden Cent.
Ja.
Das sind ja über 100 Euro. Und Sie wollen mir erzählen, dass Sie jetzt dass Sie über 100 Euro auf Ihrer Knackskarte haben?
Ja. Ja.
So, jetzt muss ich leider wieder zu. Das glaube ich Ihnen nicht. Das kann ich Ihnen einfach so nicht glauben. Sie steigen jetzt aus
und
machen die Hände an die Tür.
Nö,
ja. Okay, ich muss Verstärkung holen. Das gerät ja außer Kontrolle. Sowas habe ich mein ganzes... Sie können doch nicht... Nein! Hören Sie auf! Zentrale! Hier ist ein Gangster. Der ist bewaffnet. Mit einer Knackskarte. Ja, Silber. Ja, danke. Kommen Sie schnell. Mit Hubschrauber, bitte. Ich bin Hubschrauber. So, das dauert jetzt 120 Minuten, bis die Kollegen da sind. Wir können jetzt natürlich einfach hier sitzen, aber...
Ja, kommen Sie doch rein.
Ja, okay.
Meine Lieblingssendung kommt jetzt doch eh. Kommen Sie rein.
Dann hören wir das.
Kommen Sie rein.
Jawohl. Ich bin ja unterwegs. Au. Alles voller Centstücke.
Lassen Sie sich nicht stören von den Centstücken. So. Dann mache ich mal das Fenster zu, damit wir auch richtig gut hören. Und dann hier Radio. Und bitte.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Ah.
Das ist gut.
Ich setz mich mal.
Ja, Sie können die Maske auch abnehmen jetzt. Wir sind ja nicht drin jetzt.
So, aber wir sind hier in einem Gewerbegebiet. Herr Eisenbart, Sie können mich doch nicht einfach entführen. Sie haben mich hier in den Kofferraum geschmissen und gesagt...
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Zur Eisenbahn und Meisendraht. Es ist 16 Uhr. Ja.
Zwischen ja. Beiwar, nee, wir dürfen mir keine Namen sagen.
Zwischen
Baumarkt und hier,
das
Norrisring.
Haben Sie gesehen, da ist ein Norrisring reingebaut in die Halle.
Ist ja auch quasi schon Thema. Also Sport soll das Thema sein heute. Und wir werden Norden Nürnbergs werden wir Sport, handgreiflich erleben.
Ja, und wir entschuldigen uns schon mal, falls es windig ist.
Ja, es ist ein Remote, sagen die in Amerika.
Genau.
Wir schießen ein Remote. Und außerdem ist hier ein Krankenhaus noch, da können wir uns gleich verarzten lassen. Ja,
also wenn wir jetzt hier auf den Earless bekommen von den Boxern, von den Kickboxern zum Beispiel, auf den Earless bekommen, dann können wir uns gleich verarzten lassen.
Richtig.
Hier kommt schon ein freundlicher Helikopter angeschwirrt und macht lustige Gesten. Ich glaube, wir sollen da mal weg.
So, und Sie haben mich jetzt geschleppt und haben gesagt, Frau Eisenbart, das ist doch das perfekte Thema, um mal rauszugehen. Ich war einen Schulausflug zu...
Ja, eine Exkursion.
Radio-Exkursion zu machen.
Genau.
Denn das Thema Sport ist ja ein, sehr wenig literarisches. Nicht wahr?
Ja.
Also es kommt selten vor, dass ein Literat sich mit dem Thema Sport befasst. Und das ist doch eigentlich schon die Krux, dass für den Literaten der Sport oft nicht so interessant ist. Der Sport, nicht wahr, als literarisches Thema. Ich habe hier zum Beispiel...
Ja, wollen wir erstmal einen Text hören?
Okay, dann hören wir einen Text in Gottes.
Ein Text von Philipp Sass, bitteschön.
Skispringen. Wenn die Flocken wieder flirren und die Schwalben südwärts schwirren, wandern Wintersportler wirren Blickes Schanzen rauf. Von dort sehen sie runter wie im Wahne die humanen Aeroplane, und dann schwenkt man eine Fahne und sie fliegen einfach fort. Mutig sausen die verwehten und verwegenen Athleten, unterstützt von den Gebeten ihrer Liebsten Richtung Tal, wo sie, falls sie richtig landen, schauen, wie es die Juroren fanden. Andernfalls wird aufgestanden und die Wertung ist egal.
So, Hilfe, jetzt fällt mir schon die...
Was fällt
jetzt
Ihnen
haben Sie mir die Brille vom Kopf gehauen mit Ihren Boxhandschuhen. Wir sind doch noch gar nicht umgezogen, Herr Eisenbart. Nehmen Sie die Boxhandschuhe, das ist doch albern. In Ihrem kurzärmlichen Hemd, da die Boxhandschuhe noch dran.
Ich lege sie wieder hier hin. Das ist
so, also passen Sie auf, was nämlich Marcel Reich-Ranitzky gesagt hat zum Sport und Literatur. Er hat auf einem Kongress gesprochen, wo es um Sport und Literatur ging. Können
Wirklich?
Sie sich das vorstellen?
Nee, kann ich mir nicht vorstellen.
Wissen Sie, was der gesagt hat?
Ob der noch läuft, der viel bekommt.
Was
hat er gesagt?
Er hat gesagt, der Sport und die Literatur sind nahe Verwandte, die sich zu sehr ähneln, um sich aufrichtig lieben zu können. Vielmehr wetteifern sie miteinander und bekämpfen sich insgeheim. Es sind im Grund feindliche Brüder, denn die Literatur und der Sport appellieren auf verschiedenen Ebenen und mit unterschiedlichen Mitteln an dieselben Gefühle.
Ah ja.
Viele große Motive, mit denen sich die Literatur seit Jahrtausenden befasst: Heldentum, Leidenschaft, Solidarität, Neid, Ruhmsucht, dominieren auch in der Sport. Weltweit.
Auch Literaturpreis zum Beispiel.
Nur sind sie hier ungleich einfacher, primitiver, oberflächlicher, direkter.
Ah ja.
Viele Elemente, die Literatur zum Leser zu bieten hat oder jedenfalls bieten möchte, kann er im Stadion finden. Ohne Verschlüsselung, ohne Intellekt, ganz und gar unkompliziert. Kein Drama der Welt kann so übersichtlich sein wie ein Fußballspiel. Stellen Sie sich das mal vor.
Wow.
Da will ich aber auch mal sehen, wie Herr Reich-Ranitzky die Abseitsregel erklärt.
Naja.
Nichts zeigt die Brutalität des Lebens deutlicher als ein Boxkampf.
Aber
das
Sie,
werden, ja.
ja. Box- Haben Sie nicht ein Exzerpt davon? Ja, wir können nicht den ganzen Tag...
Er sagt jedenfalls, und das da hat er ja auch in gewisser Weise recht,
hat
der
ja
Sport,
recht.
Nicht wahr, hat das Pathos, was die Literatur, die großen Epiker ja auch haben, nicht wahr, das Heldentum. Denken Sie nur an Odysseus, nicht wahr? Diese ganzen griechischen Urgeschichten.
Ja, die griechische Tragödie hat 90 Minuten, weiß ja jeder.
Genau.
Die erste Minute, die zweite Minute, die dritte Minute und das steigert sich dann immer. Dann kommt eine große Tragödie, dann kommt Katharsis
und
dann ist die dritte Spielzeit.
Ja. Richtig.
Dritte Hälfte.
Und da sind ja Ähnlichkeiten vorhanden zwischen Literatur und, ich sag mal, Sport. Und das ist doch schon mal interessant. Das können wir doch schon mal in unser Lernheftchen reinkleben, dass wir da durchaus Parallelen sehen.
Ja.
Leidenschaft und epische Kämpfe, nicht wahr? Das ist doch überall auch schon in der Literatur Thema. Oder denken Sie nur an Star Wars?
Star Wars?
Da Star Wars. Wenn Sie in den alten Episoden, haben Sie ja also das griechische Drama mit... Oder allgemein gesprochen
und Drama. Da ist Sport?
Nein. Dann haben die das ja nochmal gefilmt, dreimal die Filme. George
Lucas.
Wobei,
da ist auch Motorsport.
Richtig. Und da kommen wir auf den griechischen Fechtkunst. Und da kommen wir auf die griechische Verschmelzung der Heldensage, kommen wir zum Sport mit den Podracern, wo die fliegen in den Wüsten herum. Und
in dem Wüstenplanet.
Ja, richtig. Und da sieht man,
ja
wie wichtig
der Sterne meinen Sie doch, oder?
Ja, und Krieg ist ja auch ein Thema für den Sport, nicht wahr? Also der Sport als wie soll ich sagen? Jetzt habe ich mein Wort
Substrat.
Verwendet. Der Sport als Substrat für Krieg.
Ah, Sie meinen Substitut.
Ja, richtig, danke.
Das Suspensorium.
Da haben Sie jetzt aber schön gewartet.
Anzubieten gehabt.
Da haben Sie jetzt schön gewartet, bis Sie das Wort sagen, damit ich blöd dastehe. Also
nee, das schneiden wir alles raus.
Natürlich. Substitut meine ich, nicht wahr? Also ja. Es gibt ja die These, dass man durch sportliche Wettkämpfe auch, sagen wir mal, tödliche Wettkämpfe verhindern kann, nicht wahr?
Ja.
Also die Idee von Olympia, von den Olympischen Spielen, den modernen, ist da ja auch drauf gegründet. Nicht
ja.
wahr? Völkerverständigung
ja.
und Krieg.
Und aber auch, ich sag mal, Rap.
Rap?
Rap ist ja auch ein Wettkampf.
Ja, ist richtig, ist auch Sport.
Wo man sagt, anstatt uns zu erschießen gegenseitig, beleidigen wir lieber die Mütter.
Ja, ja, da haben Sie recht. Und dann wird nämlich auch noch rumgehampelt.
Genau.
Und da sind wir dann ja wieder mittendrin im Thema.
Das nennt sich dann Tanz, rhythmischer Tanz. Ja.
Rhythmische Tanzgymnastik ist ja auch
ein Sport. Eine Säule des Hip-Hop ist ja rhythmische Tanzgymnastik. Eine ist Rappen, eine ist Bilder graffitieren, eine ist ausschlafen und eine ist Steuererklärung machen. Und Almosen, das war noch die sechs Säulen des Hip-Hop. Ich kenne mich gut aus, ich habe mich nämlich vorbereitet. Und da ist nämlich auch der Ersatz für das Substitut genau für Kämpfen.
Ja, sag ich doch. Wissen Sie übrigens, wer das Wort Sport eingeführt hat in die deutsche Sprache?
Nein.
Fürst Pückler.
Fürst Pückler.
Der
berühmte Eisfabrikant.
Richtig, und jetzt, mit Ihnen wollte ich auch über Eis reden bei dieser Sendung. Aber eigentlich geht es um Fürst Pückler, der ein Weltreisender, ein Hans Dampf in allen Gassen waren damals. Der war ja gar kein Fürst. Der wurde nur dazu gemacht, weil er Sport erfunden hat.
Haben Sie da hingeschrieben, Fürz Pückler?
Fürz.
Haben Sie Fürz Pückler?
Ich fand es witzig, wegen unserer Nachbarstadt.
Wenn das der Fürst Pückler wüsste, dass sie seinen Namen so verunstalten mit Fürzen. Aber
jedenfalls, er war in England gewesen und hat dort Gentlemans, hat er beobachtet. Und die haben sich gegenseitig Sports genannt.
Sports.
Ja. You are a good Sport.
Ein Sportsfreund.
Ja. Und aus diesen Gedanken heraus, weil diese Männer, diese Gentlemans, Männer, die sich Sport genannt haben, gebildet, tüchtig, stark.
Ja.
Und stattlich. Auch zur Jagd befähigt waren, da ist das Schießen wieder, nicht wahr?
Ja.
Hat der Fürst Pückler gesagt, jetzt nenne ich einfach das Sport. Und dann haben das alle in Deutschland übernommen, weil das halt schick war.
Ah ja, und auf Englisch auch.
Sport.
Und auf Französisch auch.
Le Sport.
Und auf Spanisch auch.
Ja, El Sporto.
Und auf Italienisch.
La Sporta.
Und auf Finnisch.
Sporti.
Hier kommt aber vorher noch ein Text von Blumenlehre. Da bin ich auch sehr gespannt, wie wir das diesmal gemacht haben.
Richt dir eine Nische in den Tiefen deiner Termine. Stichwort Ganzheitlichkeit. Um all das abzudecken, was dir empfohlen ward. Mens sana in corpore sano. Die Taktik der Raster. Wie bei Computerspielen kann ein Plus, unabhängig des Inhalts, ein Minus nivellieren. Wobei, Man muss schon etwas relativieren, 5 Stunden saufen, entsprechend nach deiner Rechnung eine Einheit laufen, also rennen. Oder ein Fitnessstudioaufenthalt gilt als veritabler Joker, unabhängig davon, ob du dort bloß rumsaßt und anderen auf die strammen Hintern glotztest, respektive tatsächlich Geräte bedientest. Beziehungsweise sie bedienten dich und du reagiertest. Ja, genau. Erinnerst du noch? Führt die Sense den Schnitter oder der Schnitter die Sense?
Herr Eisenbart, ich habe eine kurze Idee, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, weil wir werden ja gleich noch eine Einführung in...
Ja, wir werden noch boxen.
...ins Boxen bekommen. Aber wenn wir mal schnell zur Cat-Car-Bahn, zur Kartrennbahn gehen und uns da mal angucken, wie das mit dem Motorsport ist, nicht wahr? Es gibt ja Formel 1, Formel 2, Formel 3, nicht wahr? Formel Omega.
Ja.
Und es gibt Formel E. Kennen Sie Formel E?
Nee, Formel E kenne ich nicht. Formel vielleicht.
Formel E ist Elektro.
Ist das Schweizerdeutsch?
Nein, Formel ist, es ist nicht Schweiz, es ist... das ist Elektroformel und ich habe mir das Formel...
Elektroformel.
Ja, Elektroformel und Formel der E. Artikel hieß, den Elektroformel-Leuten geht der Saft aus.
Ja.
Und ich habe mir das dann auf YouTube angeschaut. Nicht den Apfelsaft, der Saft für die Fahrzeuge. Also. Und ich habe mir das dann auf YouTube angeguckt und das klingt ja wahnsinnig, das klingt ja wie aus einem Science-Fiction-Roman, wenn die fahren.
Ja.
Und das Tolle an diesen, Elektroautos ist ja, dass die furchtbar leise sind.
Ja.
Man kann sie ja fast nicht hören.
Ja, stimmt.
Und
das sind jetzt diese Autos.
Wir sind jetzt hier am Norrisring, also es ist in Norris am Ring.
Ja, die fahren unheimlich schnell.
Ja, die fahren schnell. Und normalerweise ist ja Sport körperliche Ertüchtigung oder zumindest oft oder Wettkampf.
Das ist auf jeden Fall sehr interessant, wie laut das auch ist. Also leise das ist mit den
E-Autos. Die haben hier in der Halle anscheinend, ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn die diese Dieselmotoren, das ist ja auch giftig, nicht wahr? Also
ja, und hier hinten ist noch ein Trecker, der fährt auch mit. Der darf auch noch mitfahren.
Ja.
Sonst hat er ein schlechtes Gefühl, wenn er heute Abend heimgeht.
Und dann stellen Sie sich vor, Sie gehen hinein in so eine Sporthalle.
Ich gehe jetzt hinein, ja.
Nein, nicht reingehen, sind Sie wahnsinnig.
Ich gehe jetzt da.
Nein, tun Sie es nicht, Eisenbahn. Also, aber das ist doch wahnsinnig. Sehen Sie sich mal dieses poetische Bild an, nicht wahr? Die Kurvenlage, nicht wahr? Da wird sich in die Kurve gelegt. Da ist ein zartes Licht von Sonne.
Ja.
Aber die Fahrer innen, ich sehe hier...
unheimlich schnell aus, Frau Meisendrahl. Schauen Sie mal.
Aber schauen Sie auch, wie gequält diese Gesichter sind, wie konzentriert.
Ja, als würde es...
Als würde es wehtun, fast ein bisschen.
Als wären die sehr gestresst.
Ja. Und
die müssen anscheinend auch schnell heimfahren.
Aber ist es? Aber ist so eine Kartbahn, ein Norrisring, ist das nicht auch ein Sinnbild für unsere Gesellschaft der Eisenbahn? Ist das nicht auch eine Poesie in sich?
Ja.
Wir drehen uns doch alle auch im Kreis ganz schnell.
Ja.
Und vergessen oft auch den Weg.
Finde ich gut.
Ja, jetzt gehen wir wieder zurück. Aber jetzt haben die HörerInnen
sie haben
auch mal einen akustischen Eindruck vom Formel 1 bekommen.
Dann haben wir darüber auch gesprochen.
Ja.
Aber ist das jetzt Sport?
Das ist Sport.
Im Kreisfahren?
Ja, aber wissen Sie, ja, im Kreisfahren, das ist schon, also das braucht ja Geschick. Standrennen, kennen Sie Standrennen?
Standrennen.
Kennen Sie Standrennen? Ich habe einfach, das sind ja so bizarre Sportarten, kann man ja auch mal aufzählen.
Ja.
Also Standrennen, kennen Sie das? Das war früher mal der heiße Scheiß. Wissen Sie, was man da macht? Gibt es auch hier in Nürnberg übrigens. Gibt es einen Verein zu?
Ist das von James Dean? Wo die gegeneinander Auto fahren und der als Erster aus dem Auto raushüpft,
ich hab das einmal gesehen.
Stirbt nicht.
Ich habe das einmal gesehen. Das ist eine Sportart aus einem anderen Jahrzehnt. Ich glaube so 70er oder was, schätze ich mal. Und dann gehen sie auf die Standrennbahn und die hat so eine Biegung. Sie müssen sich das wie ein Kreis vorstellen.
Ich weiß es ja noch.
Ja, aber warum fragen Sie mich dann? Also passen Sie auf, die hat eine Biegung, diese Bahn. Die hat einen Winkel von, ich würde sagen, 30, 40 Grad ungefähr. Und ist ein Kreis.
Ja.
Und was passiert, wenn so ein Rennen ist da kommen Motorradfahrer und Fahrradfahrer. gleichzeitig auf diese Bahn drauf.
Ja, na klar.
Und die Fahrradfahrer fahren im Windschatten von den Motorradfahrern mit. Und dadurch, dass das der Windschatten ist, werden die so mitgezogen. Aber das ist ein wahnsinnig spektakuläres, gefährliches, aber auch ziemlich dummes Sportvorhaben, nicht wahr?
Ja.
Und da ist auch diese Lebensgefahr, da wollte ich ja Extremsportarten, Lebensgefahr, das schwingt ja mit. Und das ist ja auch Literatur. Literatur ist ja auch Lebensgefahr im Endeffekt.
Ja. Denn, ist das so?
Naja, vielleicht.
Ah ja.
Also es sind schon Leute an Literatur gestorben.
Ja, wer?
Kafka.
Mhm.
Kafka hat sich nämlich, der hat ja so Sprüche gemacht mit Bildern.
Ja.
Kennen Sie das im Internet?
Ja.
Ich habe von Kafka einen Originalspruch mit Bildern gesehen.
Ja.
Da stand dran, wer sich die Fähigkeit bewahrt, das Schöne zu sehen, der wird nicht alt.
Ah ja.
Und Kafka hat das eben ernst genommen.
Ja. Ist nicht alt und ist geworden. Gestorben.
Ja, ist gestorben.
Ja.
Das wollte ich,
oder Werther ist auch gestorben an Literatur. Ist
auch gestorben an Literatur, richtig, oder? Der Werther-Effekt. Richtig.
Oder Gretchen auch.
Gretchen?
Ist auch gestorben.
So viele sterben einfach wegen Literatur.
Weil irgend so ein Schwein sich ausgedacht hat, dass die sterben.
Richtig. Da sehen Sie es doch hautnah, wie gefährlich Literatur sein kann und wie gefährlich Sport sein kann. So.
Wir hören ein kleines bisschen Werbung.
Mensch, Herbert, du bist verwirklich ein wenig wampert worden.
Ja, siehst du's auch? Ich quill auf wie ein Heferkniedler.
Ich quill auf.
Aber du doch nicht. Du bist doch immer nur eine Hopferstange.
Ich meine ja nur, ich quill auf, du quillst auf. So rum.
Sei doch, meinst ich sich das nicht selber?
Seh, ich seh, nicht sich.
Hä? Willst du mir jetzt ein kleines Blade kommen? Ich geb dir gleich ein paar Schellen, wenn du nicht aufpasst.
Schon wieder genau das Gleiche. Hab ich grad schon gesagt. Ich geb, du gibst. So ist richtig. Nicht ich geb.
Bist du völlig deppert? Ich sprich völlig freundlich mit dir und du kommst mir zu blöd. Pass auf, gleich krass.
Sprech. Ich sprech.
Da, jetzt fängst du an. Batsch.
Aua, spinnst du jetzt? Voll ins Gesicht.
So, und jetzt sag jetzt bloß nicht, ich soll weniger essen. Ich iss so viel, wie ich will.
Ess. Ich ess, muss es heißen. Drum quillst so auf.
Und was meinst? Was soll er die tun?
Gehst halt zur Megafitterie. Horch, die Megafitterie in Unterbrunsbach.
Was meinst du?
Zur Megafitterie in Unterbrunsbach. Das größte Fitnessstudio im Landkreis. Gerade für Leute wie die. Die Megafitterie in Unterbrunsbach. Hat gehst hier, die machen er dich fit. Die Megafitterie in Unterbrunsbach.
Wie heißen die?
Megafitterie. Jetzt da in Unterbrunsbach. Megafitterie. Die machen er dich fit. Die Megafitterie in Unterbrunsbach.
Du wirbst wohl für dich.
Ganz genau. Ich wirb nämlich für dich.
Das war ein Text von Theobald Fuchs.
Kennen Sie denn Literatur, die im Sport, vom Sport handelt?
Ich kenne Der Hase und der Igel. Wie war denn das nochmal? Der Igel, wo seine Frau anzieht wie sich, ein Transgender-Märchen aus der Feder. Der Gebrüder Grimm, glaube ich, wo am Schluss der Hase so schnell rennt, dass er tot umfällt und tot ist.
Der Tod durch Literatur.
Schon wieder ein Tod durch Literatur. Das ist tragisch, aber auch spannend.
Siegfried Lenz hat auch noch was geschrieben. Ich bin mir bloß gerade nicht sicher, was.
Die Deutschstunde, wo der davon schreibt, dass er immer schwimmen war. Schwimmen ist ja auch, kann ja auch.
Der Schwimmer von
Henry Mackay. Ah ja.
Kennen Sie
den? Den kenne ich nicht.
Ja, schöner Roman.
Schön.
Von 1901.
Der Taucher von Schiller. Das ist ja auch noch einer, der dem Ring hinterher taucht. Ist jetzt kein Sportler gewesen, aber es ist zumindest einer, der hinterher hüpft.
Man muss ja auch sehr lang nachdenken, um einen wirklichen Roman zu finden, der von Sport handelt. Kann es sein, dass einfach das daran liegt, dass Literaten... Und da sind wir ja auch ein gutes Gegenbeispiel. Wir machen es jetzt ja gerade.
Ja, wir machen jetzt
aber
ja Sport.
Dass die Literaten einfach keinen Sport treiben und deswegen nicht darüber schreiben können?
Ich weiß es vielleicht, ist schwer zu sagen. Ich hätte jetzt natürlich auch recherchieren können.
Denken Sie nur an Thomas Mann, der Zauberberg.
Zauberberg, ne?
Da geht's nicht um Sport.
Stimmt.
Sehen Sie? Das ist, ja, Demonstrant.
Das ist ein gutes Beispiel gewesen. Ja, unseren AutorInnen ist es auch etwas schwer gefallen, zu dem Thema sich einen Text einfallen zu lassen. Wobei, ich dachte eigentlich vorher, das ist eigentlich gut, weil es so gar nichts mit Schreiben zu tun hat vielleicht. Ich habe für Sie eine Überraschung dabei.
Oh.
Sie haben ja immer zu mir gesagt, Sie wollen unbedingt mal olympisches Gold gewinnen.
Ja, ja.
Und ich habe jemanden gefragt, der sich damit auskennt.
Ah, ja.
Der hat uns, bevor Sie hören, die Glocke klingelt schon. Das heißt, wir müssen demnächst reingehen.
Oh, oh nein.
In den Ring. Und zwar habe ich einen echten Olympioniken. Nike, die Göttin des Sieges, des Wettstreits. Falls Ihnen das aufgefallen ist, die griechische Mythologie hat auch schon den Sport im Namen Olympionike. Christian Rasp, den habe ich gefragt, was wir denn machen sollen, wie wir am besten jetzt ins Eisen steigen müssen, damit wir aus Ihnen eine echte Olympionikin machen können. Und er hatte ein paar gute Ideen.
Was macht er denn? Was für Sport?
Bobsport.
Bob.
Bob. Machen Sie sich auf was gefasst. Sie haben ja auch schon so eine Bob-Frisur auf.
Richtig.
Deswegen, Sie sind, glaube ich, der Sache schon auf der Spur. Ich glaube, das könnte was werden.
Beat und Bob.
Ja, wenn Sie mir mal zuhören möchten, er gibt uns auch 5 heiße Tipps. Also wenn Sie jetzt möchten, wenn Sie mitmachen möchten zu Hause an den Geräten,
jetzt ist der Zeitpunkt
dann schreiben
gekommen.
Sie die 5 Tipps gerne mit. Und wir hören uns gleich.
Servus.
So, ich bin jetzt telefonisch zugeschaltet, ist mir Christian Rasp. Sie sind, vom Beruf sind Sie Schlittenfahrer, ist das richtig?
Genau, das ist richtig. Ich bin Bobanschieber in der deutschen Bobnationalmannschaft im Viererbob vom Johannes Lochner, das ist mein Pilot.
Ah ja, und kann man da jetzt sagen Schlitten oder, weil da gibt es ja bestimmt auch Unterschiede.
Genau, es gibt 3 Sportarten, die in so einem Eiskanal betrieben werden. Hat man vielleicht im Fernsehen schon mal gesehen. Das eine ist das Rodeln, das andere ist das Skeleton und das dritte ist das Bobfahren. Und beim Rodeln, das macht man alleine, kann man aber auch zu zweit machen. Da liegen die Fahrer auf dem Rücken und fahren eigentlich wie, wenn man im Winter typischerweise Schlitten fährt, den Berg runter. Und beim Skeleton macht man das eben in Bauchlage und mit Kopf voraus. Und beim Bobfahren, das ist das, wo man eben in so einem geschlossenen Haubengerät eben sitzt. Und das ist ein Teamsport, gibt 2er- und 4er-Bob. Und da schieben die Bobfahrer erst zusammen mit ihrem Piloten den Bob an und springen rein und fahren dann den Eiskanal runter.
Ja, um den anschieben zu können, da müssen Sie natürlich gut trainiert haben. Das interessiert uns sehr, weil wir ja heute ein bisschen trainieren wollen, ein bisschen Muskeln aufbauen. Sie haben mit Ihrer Tätigkeit schon diverse Gold- und Silbermedaillen bekommen. Zuletzt bei den Olympischen Winterspielen in Peking haben Sie Silber geholt. Erst nochmal Gratulation, aber jetzt mal ehrlich, wie haben Sie das geschafft?
Also wenn man Bobfahrer sein will, muss man zum einen eine gewisse Körpermasse mitbringen, weil halt einfach mehr Masse bringt mehr Hangabtriebskraft und letzten Endes mehr Geschwindigkeit. Und zum anderen einfach ja auch Kraft mitbringen, um unseren Bob beschleunigen zu können. Und gleichzeitig muss man aber auch schnell sein, dass man halt die Geschwindigkeiten, die der Bob dann erreicht, bevor man einsteigt, tatsächlich auch laufen kann. Sonst fällt man auf die Nase.
Also man muss schwer sein, man muss schnell sein und aber auch stark. Ist das
genau
richtig? Ja.
Genau, richtig.
Ja, also meine Kollegin, die, also Sie sehen die jetzt natürlich nicht, aber ich beschreibe sie mal, die Frau Meisendraht, die ist so eine richtig schmächtige Witzfigur, so ganz klein mit ganz dünnen Beinchen. Können Sie sich vorstellen?
Ja.
Ja, also und die will aber auch mal Gold, eine Goldmedaille oder sagen wir Silbermedaille. Können Sie die mal mitnehmen im Bob?
Also grundsätzlich, es gibt auch die Möglichkeit, Touristenfahrten zu machen. Da zahlt man halt einen kleinen Betrag, da geht es in erster Linie um Versicherungen. Dann kann jeder aber mal in den Genuss einer Bobfahrt kommen und weiß dann, wie sich das anfühlt. Oder man bringt einfach im Rahmen von einem Probetraining bei uns mal eine ordentliche Leistung, dann kommt man natürlich tatsächlich in Frage, das auch so richtig zu machen. Mit Bob anschieben, einsteigen, runterfahren und dann vielleicht auch Teil eines Bobteams zu werden.
Aber so im Wettbewerb können Sie die jetzt nicht heimlich mit reinschleusen in den Bob, dass man sagt, ich habe jetzt hier einen Rucksack dabei zum Beispiel, wenn Ihr Kapitän zum Beispiel, der Herr Lochner, wenn der guckt und sagt, Herr Rasp, warum haben Sie denn einen Rucksack dabei? Und da könnte doch die Frau Meisendraht...
Ja, sie könnte vielleicht als Zusatzgewicht in unserem Schlitten montiert werden. Ne? Normalerweise montieren wir da immer irgendwelche Gewichte aus Stahl, aber wenn sie dafür in Frage kommt, von ihrer Körperform her, könnte man sie vielleicht als Zusatzgewicht da rein montieren.
Das klingt sehr gut. Ich schlage ihr das später mal vor, wenn wir die Sendung dann ausstrahlen. Aber wenn sie jetzt selber fahren würde und Sie müssten Frau Meisendraht trainieren, wie würden Sie da vorgehen? Weil sie ist jetzt ungefähr, ja, sagen wir so 1,65 Meter groß und 75 Kilo schwer. Wie würden Sie vorgehen?
Naja, wenn sie 75 Kilo schwer ist, also es ist eine Frau und es gibt ja auch Frauenbob, da sind jetzt die Maßstäbe an die Körpermasse gar nicht so hoch angelegt. Da wäre sie sogar tatsächlich ganz gut mit dabei. Also da ging es eigentlich tatsächlich darum, dass sie kräftig und schnell ist. Aber allein vom Körpergewicht wären das schon mal keine so schlechten Voraussetzungen. Für uns Männer natürlich, bei uns sind die Maßstäbe ein bisschen größer. Da ist so das Durchschnittsgewicht von einem Anschieber bei 105 Kilo.
105 Kilo?
Genau.
Wow. Ja, und wenn Sie jetzt schnell Muskeln aufbauen wollen würde, also das haben Sie ja bestimmt auch machen müssen. Wie sind Sie da vorgegangen oder wie würden Sie jetzt bei ihr vorgehen?
Genau, ich habe da auch ein bisschen Muskeln aufbauen müssen. Ich komme ursprünglich von der Leichtathletik. Da wiegt man jetzt nicht 105 Kilo, außer man ist vielleicht Kugelstoßer. Aber ich war 100-Meter-Läufer und musste da auch erstmal 10 Kilo draufpacken. Was sich da empfiehlt, ist auf jeden Fall natürlich die Arbeit im Kraftraum, dass man ein klassisches Muskelaufbautraining macht, dass man sich Übungen raussucht am ganzen Körper, dass man auch die Masse am ganzen Körper verteilt. Man wählt ein Gewicht, wo man so zwischen 8 und 12 Wiederholungen schafft und macht dann mal so 3 bis 4 Serien pro Übung. Und das Wichtige ist halt, man darf nicht bei einer Einheit belassen, weil da wächst noch kein Muskel, sondern es geht halt darum, dass man das Ganze nachhaltig gestaltet. Und naja, man muss sich da schon ein paar Monate Zeit geben, dass man da die ersten Erfolge dann wahrnehmen kann.
Und eine Serie ist dann quasi, Sie haben gesagt, 8 bis 12 Wiederholungen. Also sagen wir, die Frau Meisendraht nimmt jetzt eine Hantel und
genau.
Hebt die 8 bis 12 Mal hoch.
Genau.
Und davon und 2 bis 3
Durchgänge.
Durchgänge
oder Serien. Ja.
Gut. Ich habe was anderes gelesen. Es gibt ja immer diese muskelaufbauenden so Protein, Mr. Speck oder so Getränke. Ja. Die Frau Meisendraht trinkt sehr gerne Tee, auch hier in der Sendung immer. Könnte ich nicht einfach so einen Mr. Speck in den Tee hinein machen und ihr und Ihnen auch eine Menge Zeit und Schweiß ersparen?
Ja, das haben schon viele versucht. Bei uns im Sport gibt es natürlich Dopingkontrollen. Da muss man aufpassen, was man dann zu sich nimmt an Muskelaufbaupräparaten. Und die Sachen, die halt dann wirklich schnell zum Erfolg führen, die sind halt dann leider auch verboten bei uns und sind tatsächlich auch sehr gesundheitsschädlich. Also das würde ich der Frau Meisendraht nicht empfehlen. Also was durchaus Sinn macht, sind so Eiweißpräparate, weil halt einfach Eiweiß ja den Muskel aufbaut. Das ist unser Baustoff, woraus die Muskeln bestehen. Aber wenn die Frau Meisendraht gerne Tee trinkt, dann würde ich ihr tatsächlich einen grünen Tee empfehlen. Der gibt einfach ein bisschen Energie und Vitalität und pusht so ein bisschen für ihr Training. Und zusätzlich dazu einfach ein bisschen Eiweißshakes und das Wichtigste einfach ja, kalorienreich und proteinreich sich zu ernähren.
Also das, wenn sie da quasi bei Ihnen als Zusatzgewicht mitfahren würde, da müsste man vorher auch gucken, was sie zu sich genommen hat. Das ist gut, dass Sie das sagen.
Ja.
Also ich schreibe mir das alles auf. Also wir sagen immer, jeder Jack ist anders. Also jeder trainiert unterschiedlich. Welche, sagen wir, 5 Tipps muss man beachten? Haben Sie 5 heiße Tipps für uns dann jetzt bitte?
Also der erste Tipp ist, ja, das, was ich schon gesagt habe, für den Muskelaufbau, dass man eben das richtige Gewicht wählt. Dann der zweite Tipp, dass man in einem gewissen Wiederholungsbereich trainiert, weil wenn man zu wenig Wiederholungen macht, da fehlt einfach der Reiz dafür, dass man dann die Muskeln aufbaut. Der dritte Tipp, es muss definitiv Spaß machen, das ist das Wichtigste, sonst verliert man halt einfach die Motivation und ist nicht genügend dabei. Der vierte Tipp dann die Ernährung, wie ich es angesprochen habe. Und der fünfte Tipp, was sagen wir jetzt?
Wahrscheinlich, dass man sein Training nicht vergisst, dass man sich das auch aufschreibt. Wäre jetzt von mir ein Tipp.
Ja, dass man sich aufschreibt und ja, einfach die Kontinuität, dass man da dranbleibt.
Ah ja, Kontinuität, sehr gut.
Ja.
Okay, das ist sehr gut. Ich habe jetzt die 5 Tipps mir aufgeschrieben. Ich werde die auch versuchen zu verinnerlichen. Wenn wir die befolgen, dann werden wir so eine Kampfmaschine wie Sie, oder?
Ja, ein bisschen Talent gehört natürlich auch dazu. Da kann man noch so viel trainieren, aber müsste ich die Frau Meisendraht jetzt natürlich sehen. Aber wenn es in irgendeiner Sportart möglich ist, dann im Bobfahren. Ich habe da mit 25 Jahren erst damit angefangen. Wie Sie gesagt haben, es hat dann sogar zu einer Silbermedaille bei den Olympischen Spielen gereicht. Das geht, glaube ich, in keiner anderen Sportart, dass man da so spät einsteigen kann.
Sie sind vorher gelaufen, ne?
Genau.
Und das war dann, da hätten Sie dann noch mehr Talent gebraucht, oder war das?
Ja, wahrscheinlich schon.
Oder früher anfangen?
Ja, mit Laufen habe ich sehr früh angefangen, aber ich glaube, es war dann tatsächlich eine Frage von Talent und ich habe da halt dann meine Berufung im Bobfahren gefahren, was ich noch besser konnte als schnell laufen.
Ja, das ist ja auch sehr erfreulich, dass man dann doch was findet, wo man auch gefragt ist auch.
Ja.
Und was man gut kann. Ja, bei uns jungen HüpferInnen sagt man ja, the sky is the limit. Was wollen Sie denn noch erreichen?
Also ich habe Gott sei Dank in meiner Sportart jetzt schon ja fast alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Also Weltmeister gewesen, Europameister, Weltcups gewonnen, Gesamtweltcupsieger, eine Medaille bei den Olympischen Spielen. Ich könnte jetzt sagen, okay, für Silber hat es gereicht. Leider fehlt mir jetzt noch die goldene. Auf der anderen Seite, ich bin jetzt 32 Jahre alt, da muss man einfach von Jahr zu Jahr schauen. Und ob es für in 4 Jahren nochmal reicht, Gold anzugreifen, ist sehr vage. Aber die Zeit im Bobfahren ist auch irgendwann mal vorbei und dann hat man einfach andere Ziele im Leben.
Ja, genau. Wir wollen natürlich nicht vergessen, dass es hier eine Literatursendung ist. Deswegen noch eine abschließende Frage. Haben Sie noch einen heißen Buchtipp für unsere HörerInnen für, sagen wir, gemütliche Stunden auf dem Cardiotrainer oder der Bob-Rennbahn?
Also für gemütliche Stunden im Bob oder im Training bin ich eigentlich der falsche Typ. Bei mir war es immer sehr, sehr schnell und intensiv. Da bin ich meistens nicht dazu in Genuss gekommen, nebenher noch irgendwas zu lesen.
Aber sitzen Sie dann nicht in dem Bob drin und den Rest macht die Schwerkraft und Sie können währenddessen vielleicht was simsen?
Nee, ist leider nicht so wie ein Flug in der Business Class. Ist jetzt nicht so komfortabel, in dem Schlitten runterzufahren. Aber wir haben natürlich auch ab und zu mal Einheiten, wo wir tatsächlich auf einem Ergometer sitzen. Das sind so Einheiten der aktiven Regeneration, da kann man dann vielleicht mal ein Buch aufschlagen oder man macht das als Hörbuch. Oder wir sind ja oft sehr lange und viel unterwegs, im Flugzeug oder im Auto. Und da hat man dann natürlich schon die Möglichkeit. Also was ich gerne lese, sind jetzt Biografien von Sportlern. Das ist sehr, sehr inspirierend, sehr motivierend. Und ansonsten während einer Trainingseinheit ist es tatsächlich eher so leichte Kost. Und da kann ich so als aktuellen Buchtipp nennen Familienurlaub von Gerhard Willi Willmann. Ist sehr unterhaltsam und kann tatsächlich auch mal trotzdem anstrengend sein, weil man möglicherweise zwischendurch mal einen kleinen Lachanfall während des Ergometerfahrens bekommt.
Ah ja, sehr gut. Das ist dann trotzdem noch quasi für Muskelaufbau gut.
eher für die Ausdauer, weil einem zwischendurch mal vor Lachen die Luft wegbleibt.
Ah, sehr gut. Ja, das habe ich, das, vielen Dank für diesen guten Tipp. vielen Dank. Und wie sieht es bei Ihnen jetzt noch aus? Gehen Sie jetzt noch ein bisschen, ist ja schon jetzt Sonntagnachmittag, gehen Sie noch ein bisschen auf die Piste oder was machen Sie heute noch?
Ich komme gerade vom Training.
Ah ja.
Und der Rest des Tages ist auch eher wieder der Ruhe und Entspannung gewidmet. Und da werde ich wahrscheinlich mein gerade eben angesprochenes Buch weiterlesen.
Dann wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre und vielen Dank für das sehr aufschlussreiche Interview.
Ja, vielen Dank, gerne.
Jetzt brauchen wir eine große Konzentration hier auf im Ring. Ich gehe mal näher an das Mikrofon hin. Es ist eine große Spannung jetzt da zwischen den Sportlern. Zwei hochgewachsene Männer liegen sich aufeinander und können fast den Atem des Gegners spüren auf ihrer Haut. Ich verspreche Ihnen, ich habe gerade eine Gänsehaut, weil so viel Intimität kenne ich sonst nur von der Literatur. Ich bin mir nicht sicher, wem ich dabei wohne.
Das ist Sport.
Das ist also Sport. Gut. Wir sehen jetzt hier, wie der Boxer sich auf den anderen Boxer drauf und ihn umschmiegt. Es sieht ein bisschen, er hat ihn vorher
ich hatte eine erotische Komponente
auf die Nase geschlagen und jetzt liegt er da und ich glaube, er kniet sich über ihn und küsst ihn zärtlich.
Das hat ja schon wirklich antike Züge. Ja, und diese Körper allgemein.
Sie meinen griechische Mythologie.
Richtig, also griechische Herkules. Nicht wahr? Also ich denke an Herkules. Ich denke an diese
jungen Knaben in Griechenland.
Ja, und Vasen.
Für mich, ich denke den? Da auf jeden Fall an ein Gedicht, sage ich mal. Ich denke beim Sport.
Oder Francis Bacon, denke ich.
Denken Sie?
Mit so verformten Körpern, Männerkörpern, die sich ineinander schmelzen und so.
Sehr gut.
Sehen Sie?
Ich glaube auch, unsere AutorInnen, die hätten sich vielleicht einfach mal so einen Boxkampf anschauen müssen und ihre Eindrücke aufschreiben.
Ja.
Und was macht er denn jetzt? Ich glaube, er zieht ihm die Hose. Naja, Moment mal.
Also das ist ja wirklich, also ein Adoniskörper könnte man sagen.
Ja, er dehnt auch den anderen. Aber es gehört alles zum Spiel der Liebe, des Sports. Also Literatur und Sport. Da fällt mir auf jeden Fall viel ein, was man hätte in der Sendung verwenden können. Entschuldigung, ich war jetzt kurz ein bisschen geistig
abwesend. Ja, Sie starren ja auch auf diese...
Ja, es diese, ist aber auch...
stickig.
Ich komme ja selten zu dieser Gelegenheit, mir sowas anzugucken. Das ist auf jeden Fall sehr interessant.
Ja, weil es halt auch eine fremde Welt für uns, sage ich mal, Geistesmenschen ist, nicht wahr?
Ja.
Wir Intellektuellen schreiben ja lieber Briefe, als dass wir in die Boxhalle gehen würden.
Warum eigentlich?
Ich weiß nicht, wieso die Intellektuellen keinen Sport treiben wollen. Herr Eisenbart, ich weiß es nicht.
Sind doch selber schuld.
Sind doch selber schuld, wie Schweine.
Ja, wirklich.
Dreckige Schweine, die Intellektuellen.
Schrecklich.
Und im Kampfsport ist ja, könnte man sagen, wenn wir ein bisschen kulturell darauf gucken, da trifft sich ja der Sport und das Ritual.
Ja.
Im Kampfsport geht es ja sehr ritualisiert zu. Denken Sie nur an Boxkämpfe, denken Sie an Judokämpfe, denken Sie an Wrestling. Wrestling, nicht wahr?
Ja.
Wo alles sehr einstudiert und einem bestimmten Rhythmus und Takt und Inszenierung folgt. Und da sind wir ja schon ganz nah an der Literatur mit dem Theater, nicht wahr?
Das stimmt.
Wenn dann der Bösewicht kommt und dann geht das Licht an und alle schreien.
Stimmt.
Sich, nicht wahr? Das ist ist ja fast schon nah, das ist ja am nahen chinesischen Theater dran, würde ich sagen.
Ja.
Von der Inszenierung. Aber es geht auch andersrum, Herr Eisenbart.
Ja.
Es geht auch andersrum. Es kann auch die Literatur den Sport übernehmen und nicht der Sport die Literatur. Denken Sie mal an Poetry Slam. Poetry Slam. Aha. Wenn man die Schlammschlacht macht.
Wettkampf der Poesiebücher.
Ja, richtig. Wenn man die Worte nimmt, um sich zu hauen.
Ja.
Also sehen Sie, da kann Sport und Literatur schon voneinander abschneiden.
Das ist die sogenannte Choreografie.
Choreografie.
Aber das ist ja auch letztendlich vielleicht so ein bisschen ein Syntax. Richtig. Man muss ja den einen Fuß vor den anderen machen.
Es gibt auch getanzte Gedichte. Wissen Sie das, Herr Eisenbach? Konkrete Poesie?
Genau, es gab mal ein Festival, ein Literaturfestival in Nürnberg. Mhm. Und da waren Gedichte von gehörlosen AutorInnen.
Ja, warum denn auch nicht?
Die wurden natürlich mit Gebärdensprache gemacht und es war ein bisschen wie Tanz.
Ja.
Die haben das so vorgemacht, als wäre es ein Tanz.
Und dann kann Sprache ja auch Sport sein. Ich habe das ja in Finnland auch. Die Finnen haben ja auch ihren Sport. Das ist dann natürlich ihr Wintersport. Oder auch Sauna.
Sauna meinen Sie?
Ja. Das ist ja auch ein Kampf, sage ich mal, der Elemente.
Ja.
Und da lernt man auch, dass man dass immer eine Dualität braucht. Wie in der Literatur ja auch. Eine Dualität zwischen Kraft und Einfühlsamkeit, also Angriff, Verteidigung, Yin und Yang oder die schwarzen Buchstaben auf weißen Seiten ist ja auch Literatur.
Das ist, glaube ich, sogar der Begriff von Literatur.
Ja, sehen Sie? Also es geht um Dualität und natürlich Dualität auch immer mit Zweikampf.
Wissen Sie, woran ich denken muss?
Woran?
Krieg und Frieden.
Krieg und Frieden.
Das ist letztendlich, muss man sich erst auf die Fresse gehauen haben, um sich zu verstehen. Das ist wirklich sehr schön.
Ja.
Ja, also ich bin selber sehr gerührt von meinen Beobachtungen.
Sie haben... Also sehen Sie eine Kerze, nicht wahr? Das kenne ich auch noch.
Ah ja, die Kerze.
Die Kerze
im Kindergarten.
Ja. Kommt ja ursprünglich aus Japan.
Ja.
Die Kerze wurde von zurückgelassenen Samurai praktiziert.
Das haben die Samurai erfunden, die Kerzen?
Ja, die Kerzenübung. Auch der Hampelmann ist auch von den Samurai übernommen.
Sehen Sie, das wusste ich.
Ja, sehen Sie, das habe ich alles recherchiert. Der Hampelmann ist aber auch eins zu eins übersetzt worden aus dem Japanischen.
Hampelmann. So, ich glaube, die Übung ist jetzt...
Ja, und jetzt sehen Sie, Sie haben es gerade gehört, Sie haben es gerade gespürt in der Luft, auch liebe Zuhörerinnen, wahrscheinlich auch an der Atmosphäre. Eine Anspannung im Kampf... Und dann, wie ein Soufflé, fällt die Spannung in sich zusammen.
Und dann ist vorbei, ne?
Und dann heißt es, danke, jetzt können Sie wieder nach Hause und Steuern machen.
Ja, aber wissen Sie, was wir gerade gemacht haben, ne? Das ist...
Alles leer.
Für mich ist das Literatur.
Was? Natürlich. Das ist ein Radio...
Also als Sportkommentator.
Ja, richtig, Sportkommentator.
Ist man ja
Sprache.
Auch dafür zuständig, das den Menschen klar zu machen, die jetzt nicht im Stadion sind oder im Boxring,
was auch
passiert.
Gerade im Radio, Herr Eisenbart. Man hat ja die SportmoderatorInnen oder auch diese KommentatorInnen, hat man ja aus dem Radio eigentlich, also ins Radio erstmal eingeführt und dann aus dem Radio erst wieder ins Fernsehen mitgebracht.
Ja.
Daher ist Radio und Sport ja auch miteinander.
Ja.
Naja, jetzt ist still.
Ist auch mal schön.
Auch mal schön, wenn niemand redet. Und es hat ja auch was Poetisches, diese leere Boxhalle. Liebe ZuhörerInnen, stellen Sie sich das mal vor. Da hängen Säcke von der Decke. Das ist ja auch schon fast eine Kunstinstallation. Oh, jetzt ist sogar der Getränkeautomat ausgegangen.
Da hätten Sie sich jetzt noch schön so ein Eiweißgetränk
passt auf, da hängen Säcke von der Decke. Das müssen Sie sich doch mal als Bild auch, das hat ja fast auch schon Theater. Und die hängen und schwingen leicht im Wind. Überall so ein Duft von leicht säuerlichen, ja, genau.
Ja, das ist genau das nämlich mit dem Boxen.
Ja.
wo man dann erst isst da was und dann ist, gehen die alle nach Hause.
Das der einsamste Ort der Welt ist eine Boxhalle. Das hat Qualitäten.
Das haben Sie schön gesagt, Frau Meisendrath.
Wollen wir vielleicht noch einen Text hören?
Ja, gerne. Hier kommt ein Text von unserem Sportkorrespondenten Birdie Bauchmann. Bitte sehr.
Hallo und herzlich willkommen beim Sport. Mein Name ist Birdie Bauchmann und seit dem Guten Morgen Nürnberg, ohne mich zu fragen, die große Pause ausgerufen hat, kümmere ich mich ja eher ein bisschen mehr um MyFitness, weil ich bin immer in YouTube drinnen und da sind die ganzen wundervollen Trainingsvideos vom Andi Köpke und von der Birgit Prinz drinnen und die schaue ich mir dann immer genüsslich bei 1-2 Butternuss-Nougat-Creme-Weckler an. Und neulich hat's mich dann gerissen, weil da bin ich auf den Trichter gekommen, dass das, was der Andi und die Birgit da in dem Computer drin machen, ich rein theoretisch ja auch machen könnt. Und dann bin ich zum Sportcheck neigrennt in das Internet rein und hab mir ein paar Sportschuhe bestellt. Da haben sie mir dann für meine filigralen Ballerina-Face eine Weltneuheit vorgeschlagen. Schau, die sie anfühlen, als würde man barfuß und mit einem No-Müdigkeitseffekt an Marathon laufen können. Und ich hab mir gedacht, Bauchmann, das ist genau das Richtige für dich. Nein, in Einkaufswagen und für einen halben Monatslohn bei bestem Wissen und Gewissen vom Fleck wegbestellt. Und das Beste bei den Show ist, dass man die Socken gleich weglassen kann. Also für die Sockenindustrie quasi ein Verlustgeschäft, aber für mich eine Win-Win-Abo-for-my-fabulous-life-Situation. Und dann, zack. 4 Wochen oder um genau zu sein 28 Luft-Schoko-Margarine-Semmeler später, weil ich wollte ja schließlich was für meine Sportlichkeit da und nicht nur faul auf die 2 Buchstaben rumsitzen, sind sie endlich an my face gewandert. Die Second-Haut-Show zum Relax-Laffen. Und klar, einmal Anzug und passt wie angegossen. Brillant. Wohlfühl-Feeling auf der Sollen 1A USA und klappst das? Da bin ich voll gleich zu meinem Nachbarn niedergerannt. Der hat natürlich wie immer seine Spielkonsolen im Gesicht gehabt und hat nix von mir und meine filigralen Lego-Mio-Show mitgerecht. Und ich sag so, Erich, servus, schau mal, was ich mir neulich gekauft hab. Erich, ernsthaft? Jetzt halt mal deinen Kasten an und guck dir die schönen Dinge an, die ich mir an meine Face hier bastelt hab. Komm schon, Erich. Leg dann halt mal weg dein Nintendo, die ganze Zeit ist umeinander gefahren mit dem Mario Kart. Komm mal back in the reality, Erich, euch. Oh, was ist denn das? Was da so glitzert, ist das die neue fettarme Dry-Aged Mandelmilchcreme mit Schoko Plus Geschmack? Oh, da werde ich mir die mal schnell ausleihen und kurz was probieren. Na, die hat aber ein Streichgefühl am Wickler. Prima. Und der Geschmack? Naja, was soll ich sagen? Lecker war's. Und ganz ehrlich, das mit dem Sport, das war noch nie so meins.
Sportler mit Achseln und Füßen. Komm mit mir in das Sportland.
Was sagen Sie da, Ficken? Das antizipiert, denn ich setz mich jetzt hinein.
Ach so.
In einen echten, harten Sportler.
Haben Sie gewusst, dass der Till Lindemann früher mal Sporttaucher war? Sportschwimmer?
Ja, und Schlagzeuger.
Haben Sie an den gedacht, als ja, Sie gesungen haben?
Ja, ich dachte, der hat doch so einen Körper.
Aber der ist nicht gestorben, ne?
Nein, ist nicht gestorben. Na gut. Vielleicht ein bisschen. So.
Ich bin ein Sportler. Ich bin ein Sportler. Ja, ich bin ein Sportler.
Ich schlepp
Schwelle. Ich heirate meinen Unterarm. Ich bin ein Sportler. Ja. Ja, ich bin ein Sportler. Ja.
Nachruf auf einen Mittelfeldspieler. Du ranntest schnell, du ranntest weit, du ranntest immer wieder, doch ging es Richtung Nachspielzeit, dann sankst du jäh hernieder. Ach je, ein Krampf, oh nein, du spürtest, dass der da war, drum hieltst du dir so lang dein Bein, zumal der Sieg so nah war. Fies raunten dir die Gegner zu, du würdest übertreiben, nun hast du endlich deine Ruhe, nun darfst du liegen bleiben.
So, Frau Meisendraht.
Hayashi.
Wie fanden Sie unser Boxtraining?
Ja, Moment mal jetzt, aber das kann doch jetzt nicht sein. Wir haben doch jetzt nur zugeschaut. Ich wollte Sie doch, Sie haben doch gesagt...
Nee, also, das muss nicht sein.
Also doch.
Nee.
Sie, also, wir gehen jetzt in den Ring hinein.
Nee, wir können also, auch wieder gehen.
Sie haben sich doch noch nicht mal umgezogen, Herr Eisenbart.
Die ja, ich habe meinen Sportbeutel auch vergessen.
Ach, Herr Eisenbart,
das kann nicht wahr sein.
Jetzt hat der hat einen...
Sehen Sie, die gehen...
Der hat einen Koffer.
Servus.
Servus.
Wie sagt man Servus, ne?
Wie sagt man Servus?
Wenn die Sportler sich gegenüberstehen zum ersten Mal, dann müssen die sich verbeugen und sagen Servus.
Ja, und dann Hayashi.
Und dann wird aber losgekämpft, sag ich Ihnen. Wo kommt eigentlich das Boxen her, Frau Meisendraht?
Es kommt von den Sports.
Ja.
Weil dieses Boxen ist ein Sports und der Fürst Pückler hat in England beobachtet, wie sich die Sports so benehmen, wenn sie, sage ich mal, Feierabend haben. Ich weiß nicht, was ein Sport so beruflich macht, aber er wird schon auch Feierabend haben und sich dann hineinbegibt in eine kleine Lokalität und dann ist dort das Boxen entstanden.
Weil die gerauft haben oder...
Weil die geboxt haben.
So in der Kneipe, meinen Sie? Nach dem zweiten oder dritten...
Pint. Ja, genau, so ist das Boxen entstanden. Und Kampf und Sport hat ja auch was miteinander zu tun. Nicht nur im Kampfsport, sondern allgemein.
Ja.
Kennen Sie Turnvater Jan?
Turnvater Jan.
Ja.
Jan.
Ja. Der ist ja eigentlich auch ein Nationalist gewesen.
Ja, ein Schwein.
Eigentlich schon. Und hat Kampfsportgruppen quasi. Also es ging um Napoleon, gegen Napoleon.
Ja.
Und er hat sich junge Männer gesucht und hat mit denen Turnübungen gemacht.
Aber hat es man war das eigentlich, so genannt damals?
Hat man es so genannt. Ja, Turnvater Jan.
Mhm.
Und es waren eigentlich militärische Ausbildungen gewesen.
Wirklich?
Ja.
So wollten die den Ivan boxen?
Ich glaube eher den
oder wollten die mit denen
die wollten Napoleon boxen.
Den Napoleon boxen.
Und es hat ja auch funktioniert.
Oder Hampelmann machen.
Und so ist es entstanden. Es ist im Prinzip aus Nationalismus heraus entstanden.
Ah ja.
In Deutschland zumindest.
Verstehe ich.
Wie so vieles,
ja.
Und jetzt das Wichtigste vom Sport. Das Wichtigste vom Sport ist, wie Paula Radcliffe Marathon lief und ihre schnellste Widersacherin Katrin Dereba. Die schwere, tapsige Paula vom Stamme der
Angelsachsen aus England. Jeder Schritt eine Qual, der Kopf ruckelnd und wackelnd. Einmal erlitt sie mitten im Marathon einen Herzanfall. Schritt für Schritt platschte sie auf Maiglöckchen und zerstampfte Insekten. Paula fräste sich durch die Welt wie der Braunkohlebagger durch die Ostauen. Dagegen die schwebende Katharin vom Stamme der Kikuyu aus Kenia schwebte so leichtfüßig über den Grund, als ob Mutter Erde sagte, endlich mal eine, die mir nicht so beinhart aufs Beet trampelt. Da lockere ich doch glatt die Schwerkraft für dich. Und doch hielt Paula 16 Jahre lang den Marathon-Weltrekord. Da habe ich meine Oma gefragt, Oma, die anderen Frauen haben viel mehr Spaß am Laufen. Warum ist die gequälte Frau dann schneller?
Junge, die Oma hat dich lieb. Aber die hellste Kerze auf dem Kuchen bist du nicht gerade, ne? Na, ist doch klar. Wenn's dir keinen Spaß macht, dann rennst du so schnell du kannst, damit der Scheiß möglichst schnell zu Ende ist. Wenn's dir Spaß macht, bummelst du rum, hältst du vielleicht sogar an, um es zu genießen. Genuss ist schön, kostet aber Zeit, muss jeder selber wissen.
Ja, wenn ich es doch wüsste, Oma, dann würde ich nicht fragen. Ist der Genuss der wahre Gewinn? Ist Gewinn der wahre Genuss? Ist ein Sieg kein Sieg, wenn ich mich nicht zu ihm quäle? Ist das Streben nach dem Sieg nur ein Vorwand, weil ich mich nur in der Qual spüre? Ich weiß es doch nicht. Manchmal merkt der Mensch ja nicht einmal, ob er etwas nur darum zu Ende bringt, weil er es begonnen hat, obwohl ihm die Freude auf dem Weg längst abhanden gekommen ist. Und wissen Sie, woran man merkt, dass man etwas nur darum zu Ende bringt, weil man es begonnen hat? Wissen Sie, woran man das merkt? Hallo? Ich frage Sie das gerade, weil ich es nicht weiß. Schreiben Sie die Antwort in die Kommentare, bitte.
So, wir sprechen jetzt mit dem Boxmeister. Sie haben die Schüler jetzt eingewiesen in die Kunst. Oder ist das, oder sind Sie selbst noch Profi?
Also zurzeit studiere ich und nach dem Studium werde ich wieder kämpfen gehen. Also vor dem Studium habe ich gekämpft, jetzt mache ich Pause, damit die Noten gut sind.
Wie lange kämpfen Sie schon?
Kämpfen nicht so lange, vielleicht 3 Jahre aktiv. Aber ich mache seit 11 Jahren jetzt den Sport.
Und Sie haben einfach vor 11 Jahren gesagt, jetzt möchte ich Menschen verhauen?
Mit dem Mindset geht man da gar nicht rein. Also wenn man sowas anfängt, dann macht man das meistens, weil einem erstmal langweilig ist, man nicht weiß, wohin mit seiner Energie. Ja.
Und man kennt das ja, wenn die Kinder zum Beispiel, wenn die immer die Scheiben kaputt hauen, die Fratzen, die Rotzlöffel, meine Enkel ist so einer, dem haben wir so einen Boxsack ins Kinderzimmer gehängt. Hilft das dann?
Naja, den nur ins Zimmer zu hängen, hilft nicht.
Ja, das haben wir ja auch gemerkt. Der spielt halt Computerspiele und haut ansonsten die Scheiben kaputt.
Ja, genau.
Was muss man denn da machen?
Also, ich bin ein Fan von Disziplin. Also, was mir als Kind geholfen hat, ist, meine Eltern haben mich im Verein abgegeben und meine Rechte auch. Ja, und dann lernt man das von alleine. Aber das geht nicht von, also, man muss das beigebracht bekommen ein bisschen.
Ja, die Rechte auch? Also, sie wurden dann auch rumgeschubst?
Naja, nee, das ist so die Mentalität, die man da haben sollte. Du solltest da nicht reingehen und denken, du bist nicht der Trainer. Das ist so. Na, wenn du reingehst, machst du, was dir gesagt wird. Und umso mehr du das machst, was der Trainer dir sagt, umso besser wirst du, weil der will ja nur das Beste für dich. Ja. Und im Endeffekt kommt dann entscheidet sich auch, wenn du keinen Bock drauf hast, dann wirst du daheim auch nicht trainieren. Ne? Also,
ja. Wie groß war der größte Mann, den Sie umgeschlagen haben?
Der Urs ist 2,5, glaube ich.
2,5 Meter.
Ja.
Bär heißt Urs. Ja,
genau, richtig.
Ah, Urs, Ursus.
Ja. Ich nenne ihn immer Ursula, gut. Ja.
Und der ist dann nicht mehr aufgestanden?
Ja, doch. Wir hauen uns ja nicht. Also, wenn du jetzt ins Training zu uns kommst, dann trainieren wir so, dass du am nächsten Tag nochmal trainieren kannst.
Was ist genau der Sport? Ist das Boxen hier oder?
Also ich mache Thai-Boxen.
Thai-Boxen. Was ist der Unterschied zwischen Boxen und Thai-Boxen?
Wir nehmen noch die Beine, Knie und Ellbogen dazu.
Kein Boden?
Boden ist jetzt ist nur Mittwoch.
Boden ist Mittwoch, Frau Meisendrath. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Ja. Aber ist es jetzt, wenn man bei Ihnen ins Training geht, kann man dann, wenn man, sagen wir mal, ausgeraubt wird von den Bengeln, die Drogen nehmen, heutzutage weiß man ja nicht mehr genau, wer da alles rumläuft. Könnte man sich wehren? Also, weil wenn sie im Training gar nicht so zuhauen, dass man am nächsten Tag...
Also, es gibt solche und solche Trainingstage. Wir trainieren, wenn du jeden Tag mit 100% trainierst, dann trainierst du jeden Tag nicht mit 100%. Ne, weil immer wenn du 100% gibst, dann musst du auch dafür bezahlen. Ne, indem du dich ausruhst. So, deswegen, wir haben schon Tage, wo wir auch mal ein bisschen härter sind, aber grundsätzlich sind das dann 2-3 im Monat und nicht mehr, weil sonst geht das Training kaputt. Erstens. Zweitens, Selbstverteidigung ist was anderes. Grundsätzlich, wenn ich einer ausraube, dann macht das wahrscheinlich nicht mit den Fäusten, sondern mit einer Waffe. Und da würde ich mich partout nicht wehren, weil die Versicherung zahlt.
Sehr gut, die Versicherung zahlt. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr in die Halle rein, weil die Versicherung zahlt, Frau Meister.
Versicherung ist die beste Selbstverteidigung, die ein Mensch haben kann.
Naja, die Frage ist, was ist besser? Ein Messer im Bauch oder halt ein bisschen Kosten, weil das Handy weg ist?
Was ist denn der schönste Aspekt für Sie am Kampfsport?
Das ist keine gute Frage, die ich beantworten will. Tut mir echt leid, das kann ich nicht machen. Also, ich sage es mal so, wir sind alle ein bisschen verrückt da drin. Ja.
Okay, und gehen Sie auch auf Wettkämpfe dann?
Zurzeit nicht mehr. Aber damit hat es zu tun. Also, es ist schon was dran, dass wir Leuten gerne wehtun, sagen wir es so.
Aber sich selber wahrscheinlich
in
auch.
In einem Wettbewerbsrahmen. Ja, also, es geht nicht nur ums Wehtun, es geht auch um es so zu machen, dass der andere weiß, es war kein Glück. Ne? Also das ist eine Competition ja irgendwie. Ne? Ich will jetzt ja nicht einfach jemanden vermöbeln, so sind wir jetzt nicht. Ne? Aber wenn wir uns sportlich messen wollen, macht das halt mehr Spaß. So kann man das ungefähr sehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja.
Wenn Sie keine Fragen mehr haben, Frau Meisendrath, dann noch die Abschlussfrage. Haben Sie Fight Club gesehen und wie hoch prozentual war das Anteil an der Motivation, mit Boxen anzufangen?
Ich habe Fight Club gesehen, ich finde den Film nicht so gut.
Da haben wir was gemeinsam. Ja. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
Gerne.
Und gut Schuss, oder wie man bei... Sagt man bei Ihnen gut Schuss oder gut...
Bei uns sagt man...
Hals und Finger und Bein.
Hast du die Uhr gehört vorhin?
Ja.
Ja, das ist das. Die Uhr ist das Gesetz. Wenn die Uhr klingelt, geht's los.
Okay, und die Glocke, die sagt dann jetzt Schluss.
Genau, ja.
Sehr gut. Vielen Dank für Ihre freundlichen Antworten.
Gerne.
Ja, haben Sie gehört, wie gut der Mann sich
artikulieren hat.
Konnte und gut sagen konnte, warum er das macht.
Ich glaube, der wäre auch ein guter Poetry Slammer geworden.
Glauben Sie?
In einem anderen Leben.
Mit den Fäusten aber.
Ja, mit den Worten.
Mit den Worten eines großen Poetry Slammers zu sagen, eines Tages, Baby, werden wir alt sein. Ich wollte mit Ihnen noch die fünf großen Regeln durchgehen.
Ja, die fünf großen Regeln.
Ob wir das alles erfüllt haben. Ja. Die fünf Regeln, dass wir eine große Kampfmaschine werden. Vom Herrn Rasp. Also, erste Regel.
Nicht gehen.
Das heißt, richtiges Gewicht.
Ach so.
Sie müssen die richtigen Gewichte nehmen.
Ach so.
Wenn Sie jetzt zum Beispiel hier diesen Autoreifen nehmen. Ja, nehmen Sie mal den Stein.
So, jetzt mache ich aber noch eine Übung für Sie, Herr Eisenbart. Sagen Sie mir, wie ich zum Held, zum Stall, zur
also Stahlfrau werde. Sie machen jetzt einfach eine Kniebeuge. Ja, ich glaube, das ist zu leicht für Sie. Sie müssen noch einen Stein
noch
nehmen. Ich mache Ihnen noch einen Stein obendrauf.
Einen Stein drauf.
So, jetzt eine Kniebeuge. Spüren Sie schon was?
Ja, ich spür, dass ich stärker werde.
Ja, hier, Sie tun, Sie so, sind
jetzt noch hier. Das, hier. Oh, jetzt, oh, ja, das war sehr laut. So, jetzt so. Noch eine Kniebeuge oder soll ich eine Liegestütze machen?
Machen Sie mal einen Hampelmann.
Ich habe Steine in der Hand.
Dann klatschen Sie mal in die Hand.
Ja, dann muss ich sie abstellen. So.
Ja, das geht ganz gut. Ich glaube, Sie haben Ihr Gewicht gefunden.
So, jetzt. Okay.
Das richtige Gewicht.
Ich glaube, das richtige Gewicht.
Sehr gut. Dann wichtig, zweite Regel. Wissen Sie noch?
Wir reden nicht über den Boxkampf.
Wiederholen. Ja, genau. Regel. Stimmt.
Ja.
Zweite Regel ist, dass Sie es wiederholen müssen. Machen Sie nochmal.
Ja, meine Güte, das ist ja...
Gut, sehr gut.
Bestimmt 10, 20 Kilo.
Bestimmt. Dritte Regel, es soll Spaß machen.
Ja, super. Toll, macht mir riesen Spaß. Was soll denn das jetzt?
Ich spüre den Spaß noch nicht.
Sie geben mir hier Pflastersteine in die
Hand. Ich spüre den Spaß noch nicht. Sie lachen ja noch gar nicht.
Hören Sie mal auf, mich zu kitzeln. Sie sind doch verrückt. Ich habe 10 Kilo. Ich habe 20 Kilo Steine in der Hand.
Das soll Spaß machen, Frau Meisendrath.
Sie sind verrückt geworden, oder was? Lassen Sie mich los. Oh mein Gott. Also jetzt reicht's.
Also Spaß.
Also Sport. Ja, das reicht mir jetzt. So lasse ich nicht mit mir.
Spaß ist sehr wichtig. Dritte Regel ist, Spaß soll es machen. Vierte Regel, Ernährung. Was haben Sie heute gegessen, Frau Meisendrath?
Das ist jetzt schwer zu erklären. Kennen Sie Reis?
Ich kenne Reis.
Ja,
Reis ist sehr gut. Wie viel haben Sie davon gegessen?
Zwei.
Zwei Reis.
Ja.
Zwei so, Reiskörner.
Was ist die fünfte Regel?
Fünfte Regel.
Konzerte geben.
Konzentration. Haben Sie nicht aufgepasst bei dem Interview?
Doch, habe ich.
Haben Sie sich konzentriert jetzt beim Trainieren?
Ja, absolut. Also ich fand, das war jetzt ein kompletter Schuss in den Ofen. Wir sind ja noch nicht mal zum Boxen gekommen.
Es ist ganz wichtig.
Sie hatten gesagt,
sechste Regel
Frau Meisendrath, Sie können hier boxen, Sie können mir sogar auf mich draufhauen. Stattdessen sitzen wir in einem Boxkampfring, schauen anderen beim sich gegenseitig am Boden festnageln zu, reden mit einem dahergelaufenen Studentenfatzke übers Boxen. Nicht wahr? Und jetzt am Ende darf ich noch Pflastersteine durch die Gegend tragen. Was ist denn das für ein Abend? Wir hätten zu den Elektrorollern rein sollen und da einen Kreis fahren. Das wäre wenigstens witzig gewesen. Aber stattdessen, ja, super. Jetzt haben wir denen zugeschaut bei ihrem Training. Ich dachte, wir machen selber. Ich dachte, wir hauen uns.
Zuschauen ist oft das beste Training, was man machen kann. Schauen Sie zum Beispiel Fußball sich an. Über Fußball haben wir noch gar nicht geredet.
Ja, ist richtig.
Es ist an der Zeit, sich festzulegen. Der lustig schönste Name aller Zeiten und Länder und eines Helden überhaupt ist der des langjährigen Abwehrspielers des FC Schalke 04, Yves Eigenrauch. Yves Eigenrauch. Yves Eigenrauch hat für einen Verteidiger eine bemerkenswerte Fairplay-Bilanz. Er, das ist Yves Eigenrauch, erhielt in seiner gesamten Bundesliga-Zeit nur 15 gelbe Karten, keine einzige rote Karte und, das muss dazu gesagt werden, Yves Eigenrauch verteilte die 15 gelben Karten sehr geschickt auf seine Profikarriere, denn Yves Eigenrauch war nie gesperrt, wie es einem in der Herrenfußball-Bundesliga nach der fünften gelben Karte in Folge geschieht. Opa meinte zwar, der fairste Spieler der Welt sei der Portugiese Eusebio gewesen, aber Fair hat, neben Fair, einen viel schöneren Namen, Yves Eigenrauch. Der Schiri brauchte kaum einzugreifen, denn das Spiel verlief sehr Yves Eigenrauch. Alles eine Frage der Yves Eigenrauchness. Mein Play heißt Yves Eigenrauch Play. Fairness-Sätze, wie sie schöner kaum sein könnten. Eigenrauch. Yves Eigenrauch. Gut, dass ich nicht Eigenrauch heiße, denn wie die Kinder benahmsten als mit Yves? Das heißt vielmehr schade, denn wenn ich eine Tochter erwartete, ich könnte sie Yves nennen. Yves Eigenrauch. Sag mal, ist das nicht ein kleinst zu viel des Yves Eigenrauch-Lobs? Nein, das ist schon füglich richtig so. Denn wenn einer des Lobes bedarf, weil er so sehr der Selbstbeweihräucherung enträt, ja, qua Namen entraten muss, dann Yves Eigenrauch. Gelobt sei dein Name, Yves Eigenrauch. Yves Eigenrauch. Yves Eigenrauch, Fakten Nummer 1. Yves Eigenrauch hat in einem Spiel den damaligen brasilianischen Weltfußballer Ronaldo komplett abgemeldet. Ronaldo musste sich danach beim Verband einen neuen Spielerpass ausstellen lassen, einen neuen Spielervertrag mit seinem Verein abschließen, zum Einwohnermeldeamt gehen, Gas, Wasser, Telefon, Internet und Mülltonne wieder anmelden, Qualitätszeitung, Käseblatt und Zeitschriften wieder abonnieren, Versicherungspolicen neu abschließen, allerhand auf der Sparkasse erledigen etc. Bei vielem wurden ihm aber bessere Konditionen eingeräumt, sodass Ronaldo am Ende zwar einiges Nerviges zu erledigen hatte, finanziell aber besser dastand. Danke, Yves Eigenrauch. Yves Eigenrauch, Fakten Nummer 2. Yves Eigenrauch kam vor seinem ersten Profieinsatz nur deswegen in den Kader, weil Mitspieler vor einem Auswärtsspiel in der Mittagspause Backgammon gespielt hatten und dafür aus dem Kader geschmissen worden waren. Wollte Yves Eigenrauch überhaupt Profi werden? Yves Eigenrauch? Nö. Yves Eigenrauch war einer, der es schaffte, obwohl er gar nicht wollte. Yves Eigenrauch, Fakten Nummer 3. Und einmal hätte Yves Eigenrauch beinahe eine Musikerkarriere begonnen. Der schwedische Gitarrengöttervater Yngwie Malmsteen nämlich kam auf ihn zu und meinte: "Hey, you have a pretty cool name, Yves Eigenrauch. How about making some music together? We could be a duo called IYY, or wait, better, Yngwie Malmsteen and the Unsmoke Eve." Yves Eigenrauch überlegte nicht lange und sagte, obschon er außer der Blutbratsche in Fairmoll kein Instrument konnte: "Yeah, Yngwie, why not?" Weil Yngwie, pardon, irgendwie würde er sich schon einbringen können im Studio. Und an Kultur war er eh interessiert. Im Mannschaftsbus war Yves Eigenrauch es gewesen, der stets hinter einem Buch gesessen und so zum Beispiel Dürrenmatt zu einer sehr obskuren Lektüreumgebung verholfen hatte. Als Yngwies Management schließlich auf Yves Eigenrauchs Festnetzanschluss anrief, um ihm den Studiotermin durchzugeben, da war es mit Yves möglicher Musikerkarriere auch schon wieder vorbei. Yves Eigenrauch hatte nämlich, obwohl spiel- und trainingsfrei, an dem Termin schon was anderes vor. Wie schon beim 10-jährigen Jubiläum des UEFA-Cup-Gewinns der Schalker. Da war Yves Eigenrauch nämlich zelten gewesen. Man hatte ihm erst 4 oder 5 Wochen vorher Bescheid gesagt. Und da muss man Yves Eigenrauch erlauben, dass er eventuell auch etwas anderes geplant haben könnte. Es war toll gewesen dort, unterhalb der Müritz am Lepinsee. Dort war er mit dem Schlauchboot gefahren und das Wetter war nett gewesen, wie Yves Eigenrauch der Wochenzeitung Die Zeit verriet. Yves Eigenrauch, Fakten Nummer 4. Yves Eigenrauchs Name öffnet Türen, so Yves Eigenrauch. Wahrscheinlich hat Yves Eigenrauch eine Alarmanlage mit Buchstabencode. Yves Eigenrauch, Fakten Nummer 5. Yves Eigenrauch wohnt in einer kleinen Mietwohnung, die er durchsaugen kann, ohne den Staubsauger umzustöpseln. Gut, nicht ganz. Einmal muss er umstöpseln.
Es gibt Fußball, es gibt verschiedene Vereine, wo verschiedene Menschen drin sind.
Ich glaube, ich habe meine Aufzeichnung.
Die Vereine sind voll mit Menschen. Die kämpfen gegeneinander, aber nicht mit der Faust, sondern mit den Füßen. Die treten sich gegenseitig. Der Fußball ist eine Sache, die man mit dem Fuß vor sich her macht. Wer am meisten Punkte hat, am Schluss bekommt den Pokal überreicht. Vom Präsident von FIFA, Karl-Heinz Rummenigge. Dann kommen alle aufs Spielfeld gerannt, auch Oliver Kahn, der wo das Spiel kommentiert. Dann kommt Christoph Metzelda und dann ist das Spiel auch fast schon vorbei. Dann kommt die Analyse und dann ist die Saison vorbei.
So. Toll, was können wir jetzt daraus lernen?
Ich wollte schon immer mit Ihnen über Fußball reden.
Nein, bitte nicht, Herr Eisenbart, bitte nicht Fußball schon wieder. Es geht doch hier um viel Essentielleres, es geht doch hier um menschliche Tragödie. Ja, also Literatur und Sport sind Brüder, aber Brüder, die sich gegenseitig richtig doll vermöbeln, permanent.
Ja, ja.
Literarische Menschen mögen keinen Sport und Sportler mögen keine Literatur.
Ja, allgemein gesprochen.
Brillenschlange.
Es passt alles nicht zusammen, aber es ist beides.
Das hab ich mir alles anhören
aber im Prinzip
dürfen.
Hat der Sport doch viel mehr
von
den Einzug
Ihnen.
In die Mitte der Gesellschaft hinein,
ja.
getreten, vor allen Dingen durch den Fuß.
Ja.
Und wir können konstruieren, dass der Sport als
ja.
solcher ja vielleicht für uns auch ein bisschen ein gefährliches, vermintes Gebiet ist, wie wir an dem Interview mit dem Herrn gerade erlebt haben.
Ja, der es wollte uns ja fast schon...
Der hat so geguckt, als Sie gefragt haben, was der größte Mensch ist, den er hier umgehauen hat, hat er Sie so angeguckt.
Hat er hat auf jeden Sie, Fall größer hat, als Sie,
hat
er sich gedacht.
Hat gerechnet, wie groß
ja.
Sie sind.
Hat mich mal zwei genommen und dann gesagt, ja... Auf jeden Fall, wenn der keine Gefahr für mich darstellen soll, muss ich es ja. doppelt so groß sagen.
Deswegen wagen sich Literaten sehr selten in den Ring
ja.
des Sportes.
Warum eigentlich, Frau Meisendraht?
Ja, das haben wir doch gerade ausführlich erklärt. Jetzt lassen Sie mich kurz meine Aufzeichnungen. Ich habe hier doch bestimmt noch was ich erzählen
wollte. War Goethe eigentlich ein Sportler, Frau Meisendraht?
Kommt drauf an. Begriffliche Abgrenzung des Sportes als solcher.
Ja.
Wir haben noch nicht über das Gymnasium geredet.
Das Gymnasium, ja.
Richtig. Denn, Herr Eisenbart, da ist nämlich der Ursprung des Ganzen.
Ja.
Das Gymnasium, das Griechische, war ja eine Bildungsstätte im alten Griechenland, in der Antike, so wie der Herr jetzt gerade studiert hat, und parallel Sport. Das sind die echten Idealtyp Mensch, der sich körperlich ertüchtigt und geistig ertüchtigt im
ja.
Gymnasium.
Ja.
Nicht wahr? Und kommt das zusammen und ist dann aufgetrennt worden. Und ursprünglich
Gymnasium
bei uns ja eine Schulform. Aber eigentlich, wenn Sie zum Beispiel in the gym sind,
ja.
I am in the gym, dann sind Sie in einer Sport...
Gymnasium.
Das bedeutet Sport. Da hat sich das nämlich im Englischen hat sich das nämlich aufgetrennt als immer noch Sport. Und bei uns ist das eher so Bildungsstätte.
Die sagen aber auch Stadium, wo wir Stadion sagen.
Ja, die haben einfach auch den... Schuss.
Als
ich in England im Radiosender war, haben die auch immer über Sport geredet im Radio. Das fand
und
ich verstört.
Haben Sie das verstanden?
Ja, ich bin relativ gut in Englisch. Ich bin gut in Englisch.
Wollen wir noch eine kleine Rubrik fahren?
Was wir machen könnten, wenn Sie wollen, ich habe hier Text dabei. Wir können eine kleine Passage aus dem Spiel Manchester. Schalke, die Sportkommentare kann ich quasi simultan übersetzen.
So.
Also bitte.
Also das hier ist jetzt Englisch.
Das ist der englische Text.
Okay.
Und ich werde ihn simultan auf Deutsch. Oder sollte ich, oder also andere, ja egal. Ja,
machen also wir. Und das ist ein Originaltext vom Spiel.
Ja, das ist Spiel Schalke in Fürth.
In Fürth.
Ja.
Okay.
Also.
Wollen Sie vielleicht noch einen kleinen Jingle spielen? Schön.
Guys, I'm only 9 years old and I already know how to...
Hello.
Hallo.
It was a spiel, it was a game, it was a match, I mean.
Willkommen zum
of the
zum
Manchester
Match,
versus...
Manchester
versus the Schalke.
Nach dem Schakal.
The players are very good. They are standing
sind sehr konzertiert
on the lawn.
Und spielen auf der Laune.
One moment.
Einen Moment lang denkt sie,
one of the players
einer der
fell
Player
down.
Ist gefallen.
Sorry,
Entschuldigung, ich habe...
He just stood up.
Er ist gerade erst wieder auferstanden.
Now they can play.
Sie können
look
spielen.
Very interested
sie
in
schauen,
their ball.
Sie schauen durchaus interessiert an der Party.
Der Coach sitzt
auf einer Couch.
On a couch.
Und
Kutsche heißt es. As a coach is sitting on a coach. He's waving
und
at the.
Er webt.
At the Bundespräsident.
Am Bundespräsidenten. Was? Er webt
now,
am Bundes.
Ja. Now the
nun,
ball
nun der, is geht die Party aber los.
Flying.
Jetzt fliegen wir
directly to the goal.
Direkt ans
But
Ziel unserer Träume. Aber
he er, did not
er hat es
think
nicht gedacht,
that there
dass
would
er
be the goalkeepers.
And the goalkeeper, takes the ball in his left hand.
No,
sorry, I'm wrong. It was the right hand.
Falsch. Er ist
on the left hand. The right
Auge
hand.
Blind.
So he took the
Jetzt
ball.
Hat er den Ball genommen,
and
aber auch wirklich.
I think
und
he's running away with the ball.
I
have never seen something like that.
In meinem ganzen
the goalkeeper
Leben etwas
of the
gesehen.
Manchester is running with the ball.
Der Gatekeeper rennt mit dem mit der Party zur Dusche.
And I
und
think yes, he is. I think he's walking to
ja, doch,
his
nein,
his
own. Nein, jetzt geht zu seinem eigenen
his own car and he's yeah. I
yes.
think he's fondling at his
yes. Er fummelt an der Dusche.
His keys.
Ja,
and yes,
ja,
I hier, think
yes,
he
na, yes, ja,
he will now leave.
Die Bücher.
Area of the Fürth.
Jetzt ist Fürth
and
aus dem Spiel geflogen. Oh,
to Manchester.
Und er fährt in der U-Bahn nach Nürnberg.
And there's a red,
und
glaube
jetzt,
ich.
Jetzt rennt er.
Ich glaube, I think, Frau Meisendraht, können wir die Rubrik beenden? Ich habe Angst. Ich glaube, hier ist eine Ratte unterwegs.
Ja und? Das ist doch schön. Das ist auch Sport.
So groß wie ein Fußballfeld, ein Vergleich, den wohl jeder versteht, in einer Gesellschaft, in der ein Sport sich sogar auf das Kaufverhalten der Menschen im Supermarkt ausübt. Stell dir vor, es ist Weltmeisterschaft. Du hast zu viel von deinem Deutschland-Dosenbier getrunken und musst auf die Toilette mit Deutschland-Klositz, wo du deine Chibo-Deutschland-Unterwäsche ausziehst und deinen Hintern mit Deutschland-Toilettenpapier abwischt. Wenn es um Limited Editions geht, ist jeder Fan, denn es gibt Deutschland Beutel, Deutschland Schnürsenkel, Deutschland Süßigkeiten, Deutschland Zahnbürsten, Deutschland Shampoo, Deutschland Deodorants, Deutschland Taschentücher, Deutschland Kondome, Deutschland Kippen, Deutschland Spülmaschinen-Tabs. Verbrauchen Druckereien mehr MY und K, wenn irgendeine Meisterschaft ist? In dieser Saison würde ich gerne in die Farbschläuche der Druckmaschinen beißen wie ein Marder. Dann würden die drei Farben auf dem Boden auslaufen und unten am Boden eine Pfütze bilden. Die wäre dann braun, braun, braun. So wie alle Farben, die man als Kind im Wasserfarbmalkasten, welch ausgefallen kreative Idee, mischen wollte, braun wurden. Und was wäre dann übrig? Alles Bedruckbare würde zieren. Zyan, o du Retterin des Friedens und der Freude, klar wie ein blauer Himmel wäre dann alles ganz plötzlich. Und die Welt wäre eine bessere.
Gut, Herr Eisenbein, jetzt ist aber auch mal Schluss hier.
Ja, das war eine sehr schöne Rubrik.
Ja, es war auch eine schöne Sendung.
Vielen Dank, es war eine sehr schöne Sendung. Ich glaube, wir haben nicht alle angesagt, die den Text geschickt haben. Hängt damit zusammen, dass ich nicht den schlauen Computer vor mir, den Bildschirm habe.
Oh, jetzt habe ich Ihr Handy eingesteckt mit dem Klavier.
Aber wir hoffen, dass es Ihnen gut gefallen hat bei uns im... Im Boxring. Ich nehme mal meinen Turnbeutel wieder mit.
Sogar. Also jetzt haben wir wirklich was gelernt, Herr Eisenbart.
Ja, Frau Meisendraht, was ich Sie noch fragen wollte.
Ja.
Wann kommt jetzt dieses sogenannte Muskelkater-Syndrom?
Kommt drauf an. Ich glaube immer mittwochs.
Auf Wiedersehen, Frau Meisendraht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht,
ja,
mit Ihnen zu trainieren.
Tschüss, Herr Eisenbart, tschüss. Jetzt noch Mund auf, Mund zu. Tschüss.
Selbstaussage. Nein, ich bin durchaus kein großer Hürdenläufer, Kugelstoßer, Springer, Rodler, Surfer, Treter, Werfer, Dribbler, Hüpfer, Skater, Schütze, Fahrer, Golfer, Schwimmer. Hab von Sport echt keinen Schimmer, sitz nur immer zu im Zimmer, bin ja lediglich Poet. Höchstens ein vielleicht Athlet.
Da stehen sie am Tresen vom Pik Ass und warten auf ihre große Stunde. Weizenwilli, Jehova-Michel, Bauchpeter und Tschechen-Paul. Paul besucht seit Jahren einen Tschechischkurs an der Volkshochschule. Damit trainiert er seine Zungenfertigkeit, denn Tschechisch verfügt nicht nur über eine Reihe höchst differenzierter Zischlaute, sondern gilt zudem als die vokalärmste Sprache Europas. Man kann im Tschechischen Sätze bilden, doziert Paul gerne, die kommen ganz ohne Vokale aus. Wisst ihr zum Beispiel, was auf Tschechisch heißt?
Steck deinen Finger durch den Hals,
rufen Weizenwilli, Jehova-Michel und Bauchpeter im Chor. Und Tschechenpaul hebt sein Glas und ruft Stritsch, Brüst, Skrtz, Krk. Das rechte Rücklicht an seinem Wagen ist chronisch defekt. Das ist Absicht, denn Pauls Vision von seiner großen Stunde sieht so aus. Eines Nachts wird ihn die Polizei anhalten, um ihn auf das defekte Rücklicht hinzuweisen. Und er wird sagen, kein Problem, ich habe immer ein Ersatzlämpchen im Handschuhfach. Und der Kreuzschlitzschraubenzieher liegt gleich daneben. Und er wird das Wort Kreuzschlitzschraubenzieher dank jahrelanger Zischlautübungen noch mit 3 Promille im Blut so vollendet artikulieren, dass die Polizisten einen etwaigen Verdacht auf Trunkenheit am Steuer sofort verwerfen werden. Bauchpeter hingegen nimmt seit Jahren Ballettunterricht. Deshalb lässt er es sich nicht nehmen, mit dem Auto ins Pikas zu kommen, obwohl er gleich um die Ecke wohnt. Denn Bewegung, sagt er, hat er 2-mal die Woche im Ballett genug. Ihn haben sie einmal, es ist schon Jahre her, auf dem Strich entlang gehen lassen. Danach war der Schein ein halbes Jahr weg. Im Pikas führt der Bauchpeter immer wieder mit Hingabe seine große Stunde vor. Zieht einen Strich auf dem Boden, aber schnurgerade und noch einen Hörnerwhisky für alle. Das lassen sich die anderen nicht 2-mal sagen. Eine Wäscheleine wird knapp über dem Boden von Barhocker zu Barhocker gespannt, ein Kreidestrich wird daran entlang gezogen und Bauchpeter wieselt nicht nur exakt auf dem Strich auf und ab, sondern dreht auch nach dem 10. Landbier noch anmutige Figuren dazu. Das soll ihm ein nüchterner Polizist erstmal nachmachen. Der Jehova-Michel wiederum nimmt den netten älteren Damen in der Fußgängerzone regelmäßig die neuesten Ausgaben vom Wachturm und Erwachet ab und deponiert die Traktate gut sichtbar auf dem Beifahrersitz. Michel, mach uns den Prediger, ruft die Gesellschaft, wenn der Gesprächsstoff auszugehen droht. Dann stellt er sich auf einen umgedrehten Bierkasten, spricht über den menschlichen Leib als Tempel Gottes und wettert gegen Alkohol- und Nikotinmissbrauch, bis seine Zechkumpane röchelnd und wiehernd von den Barhockern gleiten. Auch er träumt von seiner großen Stunde. Er wird den Polizisten mit dem Führerschein eine religiöse Schrift in die Hand drücken und sie fragen, wie sie es mit Gottes Wort halten und ob er sie einladen darf in den Königsreichssaal zum Bibelstudium. Und da werden sie, meint er, erstens schleunigst das Weite suchen und ihn zweitens für völlig unverdächtig halten, vorausgesetzt, er hat sein Atemgoldbonbon im Mund. Und der Weizenwilli? Der steigt, wenn die Polizeistunde geschlagen hat, mit einer Sanitäterweste am Leib ins Auto und ist über kulturelle wie sportliche Großveranstaltungen stets informiert. Na, Kollegen, wird er also im Fall des Falles ungefähr sagen, auch noch Volksfesteinsatz gehabt? Seine Erste-Hilfe-Kenntnisse frischt er natürlich regelmäßig auf, denn jeder weiß ja, dass es auf der Welt die merkwürdigsten Zufälle gibt. Und wie oft passiert genau das, was nicht passieren soll? Falls also einer der Polizisten während der Kontrolle einen Kreislaufzusammenbruch haben sollte, dann ist der Weizenwilli auch nach einem Dutzend Hefeweizen und mehreren 6-Ämterrunden noch imstande, den Freund und Helfer qualifiziert zu betreuen. Die Tresenbesatzung weiß das zu schätzen, denn der Weizenwilli hat noch jeden Trinker im Notfall so weit wiederhergestellt, dass er aus eigener Kraft sein Auto erreicht hat und wenn es auf allen Vieren war. »Lasst euch nicht unterkriegen, Jungs«, sagt Walter, der Wirt vom Pikas, zum Abschied. »Denkt immer dran, die Säule der Sicherheit im Straßenverkehr seid ihr.« Walter liest regelmäßig Zeitung und die veröffentlichten Statistiken, findet er, sprechen eine eindeutige Sprache. 2,5% aller Verkehrsunfälle, heißt es, werden von Betrunkenen verursacht. Mit anderen Worten, die 97,5% Nüchternen sind es, die wie die Wahnsinnigen fahren.
So ist es, wenn man überführt wird, ha? Ein echt harter Fall war das. Was der für eine Aufruhr der Stadt, die halbe Stadt, Dann ist am Ende die Straßenbahn ist noch in den Fluss gefallen, weil er einfach die. Der hat einfach mit seinem Kaugummi. Hey,
schau mal!
Ein echt harter Mann. Ich habe noch nie so einen harten Fall gehabt. Und ich bin schon lange im Dienst. Zum Glück ist es vorbei jetzt. Dein Handwerk ist gelegt. Luki, du wirst kein Mensch mehr verletzen innerlich. Echt hart. Und sie haben ja zum Glück haben sie ja die Sicherheitsglaswand eingezogen, extra noch in die Zelle, damit der Herr hier, der spuckt immer, deswegen. Völlig absurd, was man selbst in dieser kleinen Stadt an Grausamkeiten erleben muss. Hätte ich nur einen Bausparvertrag geschlossen.